Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
Diese Woche hat wieder einmal sehr deutlich gezeigt, wie vielfältig die Herausforderungen sind, mit denen die Transport- und Logistikbranche in Deutschland derzeit fertig werden muss. Die Wirtschaft stagniert, die Preise fallen, die Kosten steigen. Kein Wunder also, dass die Stimmung in den Unternehmen eher gedrückt ist. Und dann kommen noch die Streiks bei der Bahn hinzu, die das Tagesgeschäft zu einer fast endlosen Abfolge von Ad-hoc oder vielleicht besser gesagt Notfallentscheidungen macht. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die Sorgen und Nöte der Stückgutbranche, die ambitionierten Pläne von Richard Corsten, dem Europachef des Kontraktlogistikdienstleisters GXO, und über die Vorschläge und Forderungen von DSLV, BGL und BWVL zum Thema Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs. Und auch das Jahrhundertprojekt von Zufallchef Peter Müller-Kronberg ist eines unserer Themen. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, die neue Qualität der GDL-Streiks bereitet nicht nur dem Vorstand der DB arges Kopfzerbrechen. Dadurch, dass die sogenannten Wellenstreiks ohne lange Vorwarnzeit von jetzt auf gleich ausgerufen werden sollen, sind vor allem die Bahnkunden die Gekniffenen. Egal, ob es Reisende oder Auftraggeber von DB Cargo sind, und die reagieren zunehmend verständnislos auf die Aktion der Lokführergewerkschaft.
Aber man darf dabei nicht vergessen, dass erst dann gestreikt wird, wenn sich in den Verhandlungen kein Kompromiss finden lässt. Und das liegt ja an beiden Seiten. Mhm. Eine Einigung funktioniert nur dann, wenn sich alle Beteiligten eben ein Stück weit bewegen. Das aber zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Und in der Zwischenzeit müssen sich auch in der Logistik viele Protagonisten eben dann in Geduld üben. Aber immerhin, die superflexible Branche hat es bisher noch immer hinbekommen, ihre Aufträge weitgehend zu erledigen, auch wenn das die Kosten für die Auftraggeber nach oben getrieben hat.
Ja, dazu hat ja das Institut der Deutschen Wirtschaft eine aus meiner Sicht ziemlich heftige Zahl vorgelegt. Denn die haben berechnet, dass der tägliche volkswirtschaftliche Schaden sich auf bis zu 100 Millionen Euro belaufen könnte. Wobei die Betonung auf bis zu und könnte liegt. Also unter uns, so ganz konkret sind die Angaben natürlich noch nicht.
Ja, da gebe ich dir recht. Dennoch entstehen natürlich durch die Streiks erhebliche Kosten. Nehmen wir nur mal Hellmann Worldwide Logistics als Beispiel. Der Logistikdienstleister schickt jede Woche 54 Züge auf die Reise und arbeitet hauptsächlich mit DB Cargo zusammen. Und nach dem, was Dirk Baerbock, der Head of Rail Operations, unserem Kollegen Michael Cordes gesagt hat, sind während der Streiktage alle diese Züge betroffen.
Ja, und da bleibt natürlich nichts anderes übrig, als auf die Straße auszuweichen. Und dann müssen die notwendigen Kapazitäten eben eingekauft werden. Das und auch der ziemlich große planerische Mehraufwand, das treibt natürlich dann die Kosten. Aber die neue Qualität der Streiks schiebt hier in gewisser Weise einen Riegel vor. Um von der Bahn auf die Straße umdisponieren zu können, ist mehr Zeit als nur ein paar Stunden erforderlich. In der Konsequenz müssen nun tatsächlich auch dann mehr Lkw eingesetzt werden, wenn nicht gestreikt wird.
Bei den Verladern, die viele Transporte per Bahn abwickeln, sieht's ja ähnlich aus. Der Chemiekonzern BASF zum Beispiel behauptet in einer Mitteilung, er habe relevante Maßnahmen für die Bahntransporte vorbereitet. Das klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich schwammigen PR-Blase, ja. Aber dann wird's doch konkret noch. Auf den Hauptachsen versucht BASF, auf andere EVU auszuweichen und wenn das nicht klappt, werden sogenannte Kundeneintrefftermine verschoben.
Naja, und noch gelassener agiert die Stahlindustrie, denn da sind die Lagerbestände und Puffer vergleichsweise großzügig dimensioniert. Streiks, die also zwischen 24 und 48 Stunden dauern, beunruhigen die Verantwortlichen also nicht so sehr wie in anderen Branchen. Zumal die Bahn für die Inbound-Logistik ist ja praktisch bedeutungslos und damit läuft natürlich dann die Produktion gesichert. Aber letztlich entstehen natürlich auch hier, wie überall, Kosten, die irgendwie getragen werden müssen. Ne? Aber Naja, das ist jetzt nicht das einzige Kostenthema in dieser Woche gewesen, um mal zu einem anderen Thema zu kommen. Du hattest es ja schon angedeutet, BGL, DSLV und BWVL haben sich direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt.
Ganz genau.
Na, und was sie von dem wollen, darüber reden wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder. Und ja, Sven, die drei großen Interessenvertretungen der Transport- und Speditionsbranche haben an Bundesverkehrsminister Volker Wissing vorbei direkt an den Kanzler geschrieben und darauf gepocht, dass die Branche erheblich mehr Unterstützung benötigt, wenn sie die Klimaziele erreichen soll. Das ist nämlich im Moment überhaupt nicht gesagt, denn das Einfrieren des Förderprogramms für klimafreundliche Nutzfahrzeuge hat hier die Entwicklung erstmal erheblich eingebremst.
Ja, ganz genau. Aber das wollen ja die Verbände auch nicht so einfach hinnehmen, denn sie müssen ja damit rechnen, dass es mittel- bis langfristig richtig teuer für ihre Mitgliedsunternehmen wird, wenn sie auf dem heutigen Stand der Technik stehen bleiben. Deshalb will sich die Branche mit der Politik an einem runden Tisch zusammensetzen und Lösungen finden.
Vorschläge gibt es ja immerhin schon einige. Reform der Kraftstoffbesteuerung, Förderung von nicht öffentlichen Ladesäulen und Reaktivierung des Förderprogramms für klimafreundliche Nutzfahrzeuge KSNI. Das wäre sozusagen der Dreiklang der Maßnahmen, die notwendig sind, um den Transportunternehmen den Übergang in Richtung Nachhaltigkeit zu ermöglichen.
Ja, und natürlich wird in der Argumentation auch ein bisschen aufgetragen. So heißt es nämlich in dem Schreiben, dass die Dekarbonisierung der Lkw-Flotten entscheidend dafür ist, dass die ambitionierten europäischen Klimaziele im Verkehrssektor erreicht werden können. Aber es steckt natürlich auch viel Wahres drin, denn allein in Deutschland stemmt der Lkw ja rund 85% des Güteraufkommens. Aber mal zurück zu den Vorschlägen. Die muss man sich nämlich auch etwas genauer anschauen. Konkret heißt es ja, dass bio- und strombasierte Kraftstoffe bei der Energiesteuer analog zum Strom begünstigt werden könnten. Das heißt natürlich, dass weiterhin Lkw mit Verbrennermotor über die Straßen rollen. Und das wäre aber auch gar nicht so verkehrt, wenn tatsächlich sichergestellt ist, dass die emissionsarmen Kraftstoffe, na, um die 80% CO2-Einsparung sind dabei ja schon mal ein Wort, wenn die getankt werden. Wie erreicht man das? Klar, eben mit dieser reduzierten Energiesteuer. Die Anreizwirkung auf HVO und Co. umzusteigen, die wäre ja riesig.
Trotzdem sollte man nicht außer Acht lassen, dass der Lkw-Verkehr langfristig eben ganz ohne CO2-Emissionen unterwegs sein soll. Am besten nämlich als E-Lkw. Einer der Vorschläge dazu ließe sich relativ einfach umsetzen. Da geht es lediglich um eine Beschleunigung des Infrastrukturaufbaus. Und das ist ja theoretisch und praktisch tatsächlich möglich, wenn die Bürokratie abgebaut wird. Anders sieht es dagegen mit der Forderung aus, den Industriestrompreis auf den Logistiksektor auszuweiten, um Planungssicherheit zu schaffen und heute noch nicht kalkulierbaren nachfragebasierten Preissprüngen so vorzubeugen. Mhm. Da müssten vor allem auch die Energieversorger mit an den Tisch und ich glaube, das dürfte sich eher schwierig gestalten. Aber den Wunsch zu äußern, das ist natürlich absolut legitim.
Ja, natürlich auch so. Mhm.
Wie auch immer, der Ball liegt nun im Feld des Bundeskanzlers. Aber lass uns noch ein bisschen beim Straßengütertransport bleiben. In der DVZ haben wir ja gerade unsere aktuelle Stückgutumfrage veröffentlicht und über die Ergebnisse können wir uns gleich mal unterhalten, nach einer kurzen Unterbrechung.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Ja, und da sind wir doch auch schon wieder. Und unser Thema jetzt sind die Ergebnisse der aktuellen Stückgutumfrage unseres Kollegen Lutz Lauenroth. Und eines kann ich ja vorausschicken, die Aussichten scheinen nicht gerade rosig zu sein. So hatten die meisten Stückgutnetze im vergangenen Jahr mit einem Rückgang der Sendungsvolumina zu kämpfen. Und im Durchschnitt verzeichneten die einzelnen Unternehmen etwa 5% Rückgang. Aber es gab auch Ausreißer, bei denen die Mengen um 9-13% eingebrochen sind.
Ja, es gab Ausnahmen. Emons und Online-Systemlogistik erreichten fast wieder das Niveau von 2022. Doch wie alle Stückgutspediteure haben auch diese beiden mit steigenden Kosten zu kämpfen. Zuletzt kamen ja noch die Mautverdopplung und der CO2-Aufschlag beim Diesel hinzu. Um das zu kompensieren, müssten laut Emons-Chef Ralf Wieland die Preise eigentlich um 15% steigen. Was aber angesichts der wirtschaftlichen Lage nicht funktioniere. Immerhin, es gibt sie, die Auftraggeber, die Preissteigerung in gewissem Umfang zumindest akzeptieren, obwohl manche von ihnen erst mühselig überzeugt werden mussten, so ist zu hören.
Ja, klar ist aber auch, dass die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bei so manchem Stückguttransporteur den bekannten Preissenkungsreflex ausgelöst hat. Es geht dabei darum, über eine aggressive Preisgestaltung, so nennt das nämlich 24plus Geschäftsführer Markus Egerer, die frei gewordenen Transportkapazitäten dann auch zu füllen. Um diese Entwicklung wissen natürlich auch die Verlader und genau deshalb schreiben sie derzeit verstärkt Aufträge aus.
Sure, das ist Marktwirtschaft und zwar nicht in der besten Ausprägung. Und die Folgen liegen auf der Hand. Die Transporteure rechnen fest damit, dass es in diesem Jahr zu einer weiteren deutlichen Konsolidierung des Marktes kommen wird. Entweder, weil verstärkt Firmen verkauft werden oder in die Insolvenz rutschen.
Ja, und das alles klingt wenig ermutigend, aber es gibt auch Hoffnung. So sieht zum Beispiel Alexander Thon, der ist ja im DAXA-Vorstand für das Stückgutgeschäft verantwortlich, die Chance, die Prozesse über die Einbindung von künstlicher Intelligenz deutlich effizienter zu gestalten. Sei das nun bei der Netzwerk- und Routenplanung, bei Gebietsoptimierung oder im Umschlag- und Restantenmanagement in den Stückguthallen. Und natürlich geht es dabei auch immer um verlässliche Prognosen der Mengenentwicklung.
Da ist natürlich einiges in Bewegung und wer mehr zu dem Thema erfahren will, dem empfehle ich einen Blick in die aktuelle DVZ Nummer 11. Da findet sich nämlich die komplette Analyse des Stückgutmarktes.
Ist lesenswert, ja.
Genau. Nun lass uns mal einen Schwenk machen vom Stückgut hin zur Kontraktlogistik, auch ein wichtiger Teilmarkt in der Logistikwirtschaft. Wir haben ja in der vergangenen Woche schon über die überraschende Wendung im Bieterwettstreit um den britischen Kontraktlogistiker Wincanton gesprochen. Da hat der US-Riese GXO mit einem ziemlich hohen Angebot von 6 Pfund und 5 Pence den Mitbieter Siva aus dem Rennen gedrängt.
Ja, richtig. Und unser Kollege Sebastian Reimann hat die Gelegenheit ergriffen und mit dem GXO Europa Chef Richard Corsten über die Ziele und Pläne des Unternehmens gesprochen. Und ganz ehrlich, Corsten legte dabei ein ganz schönes Selbstbewusstsein an den Tag. So soll sich nämlich der Umsatz des 2021 aus dem US-Konzern XPO Logistics herausgelösten Kontraktlogistikers in den nächsten 5 Jahren verdoppeln. Gelingt das tatsächlich, könnte GXO der Supply Chain Sparte der DHL Group den Spitzenplatz in der Kontraktlogistik streitig machen, wenn die nicht ebenfalls zulegt.
In nackten Zahlen heißt das, dass GXO im Jahr 2029 knapp 20 Milliarden US-Dollar einnehmen würde. Die DHL-Sparte kommt allerdings schon heute auf 17 Milliarden Euro. Und dass es dabei bleibt, ist meiner Ansicht nach eher unwahrscheinlich. Aber immerhin, die Übernahme von Wincanton dürfte GXO in diesem Jahr mehr als deutlich über die 10 Milliarden Grenze heben. Experten schätzen das Umsatzplus der Briten auf etwa 1,5 Milliarden Euro.
Ja, was ich interessant finde in diesem Zusammenhang, dass Corsten, der ja seit kurzem auch als Chief Revenue Officer, schöner Begriff, ne? So etwas wie der oberste Geschäftsentwickler von GXO ist, vorrangig das organische Wachstum vorantreiben will. Geht also nicht unbedingt immer da ums Zukaufen. Und wenn man mal in die Mitte Februar vorgelegte Jahresbilanz reinschaut, dann stellt man fest, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr für gut 1 Milliarde Dollar Neugeschäft gemacht hat. Und darauf will Corsten aufbauen und das Tempo noch erhöhen.
Das meiste Potenzial sieht er dabei in Asien, was aber auch klar ist. Hier macht GXO derzeit nur 5% der Geschäfte. In den USA sind es 30% und die Europaaktivitäten tragen annähernd 2/3 zum Umsatz bei. Von einer Sättigung in den beiden Kernmärkten will Corsten übrigens nichts wissen. Er konzentriert sich mit seinen Vertriebskollegen vor allem darauf, in Amerika, Großbritannien und Irland zuzulegen und das Geschäft in Zentraleuropa, also Polen, Tschechien, Rumänien und Deutschland, zu forcieren.
Das sind große Pläne. Und die Überlegungen gehen auch dahin, verstärkt Mehrwertdienstleistungen wie Reparaturen, Montagearbeiten oder die Abwicklung von Retouren anzubieten. Das wird wirklich spannend sein, GXO die nächsten 5 Jahre zu beobachten.
Ganz sicher, ja. Aber erstmal muss ich ja zeigen, wie der US-Wahlkampf in diesem Jahr ausgeht.
Ja, oh ja.
Auch so ein schönes Ereignis, was uns da bevorsteht. Seit Mittwoch steht fest, dass es zu einer Wiederauflage kommt des vergangenen Präsidentschaftswahlkampfs. Sowohl Joe Biden mit 81 Jahren als auch Donald Trump mit 77 Jahren haben sich in den Vorwahlen durchgesetzt.
Das war ja auch kaum anders zu erwarten, also sozusagen ein Spitzenkampf der alten Männer. Und es besteht leider auch die reale Möglichkeit, dass Trump erneut ins Weiße Haus und damit das Chaos in die amerikanische Regierung einzieht. Klar, dass wir von unseren Followern auf LinkedIn, das sind ja mittlerweile schon 40.000, ne, an dieser Stelle einen schönen Gruß, von denen wollten wir wissen, wie sehr sie aus wirtschaftlicher Sicht eine zweite Trump-Ära fürchten. Was ist denn dabei rausgekommen, Robert?
Ja, eigentlich jetzt so auch keine Überraschung. Von den insgesamt 670 Teilnehmern sind 39% davon überzeugt, dass das ein Desaster wäre, wenn Trump wieder Präsident wäre. Und weitere 39% geben an, sie seien zumindest sehr besorgt. Ja, so gerade mal 14% sehen das Thema entspannt. Bemerkenswert trotzdem ist, dass immerhin noch 8% sogar positive Impulse erwarten.
Naja, aber trotzdem, insgesamt ist es ja ein ziemlich eindeutiges Ergebnis, aber das ist auch kein Wunder bei den heftigen Positionen, die Donald Trump vertritt. Also man muss ja nur mal so an das Thema NATO denken oder Mauer oder Außenhandel. Das ist schon immer ziemlich heftig, aber unter uns, auch Joe Biden ist kein Waisenknabe. Er mag sich ja sehr viel gesitteter benehmen als sein Widerpart, aber in puncto Protektionismus, da fährt auch der einen scharfen Kurs.
Das ist richtig und es wird im November eben spannend, ob die Mehrheit der Amerikaner am Ende doch den älteren Biden als die bessere Wahl in einer Welt sehen, in der Autokraten und Rechtspopulisten immer öfter den Ton angeben. Und genau aus diesem Grund ist jetzt Zeit für eine gute Nachricht,
ja, Sven. Ja, richtig, genau.
Würde ich mal sagen, was ist dir denn da so aufgefallen in der Woche?
Ja, da muss ich auch gar nicht lange überlegen, denn unser Kollege Tobias Löw, der hat ja Peter Müller-Kronberg besucht. Das ist der Inhaber und Chef der Zufall Logistics Group. Und die beiden haben sich lange über das Zukunftsprojekt Zufall 100 unterhalten. Dahinter verbirgt sich der Plan, die Unternehmensgruppe bis zum 100-Jahr-Jubiläum in 4 Jahren fit für die Herausforderungen der nächsten 100 Jahre zu machen.
Oha, also das scheint mir ehrlich gesagt ein bisschen zu stark aufgetragen. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wie schnell sich die Welt nahezu komplett ändern kann. Und das kann mit 100 Jahren ja allenfalls im übertragenen Sinne gemeint sein, oder?
Ja, naja, es geht ja auch weniger um den konkreten Zeitraum wirklich, sondern eher darum, den Mindset zu ändern, um fit für die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte dann zu werden und die immerhin 2100 Mitarbeitenden auf diesem Weg auch mitzunehmen. Ich finde es dabei sympathisch, muss ich wirklich sagen, dass Müller-Kronberg selbst reflektiert an das Programm herangegangen ist und auch an traditionellen Modellen rüttelt. Er sagt zum Beispiel, ich zitiere da mal, alte Hierarchien sind mir zu teuer und rückständig, ich will das Potenzial der Menschen nutzbar machen. Klingt interessant. Und natürlich soll das auch dazu führen, dass sich die Menschen mehr mit dem Unternehmen identifizieren.
Das fängt ja schon damit an, dass Innovationsprojekte nicht hinter verschlossenen Türen starten, sondern mit einem abteilungs- und standortübergreifenden Aufruf im Intranet. Und diesem Aufruf dürfen und sollen alle interessierten Kollegen dann unabhängig von der Hierarchieebene folgen. Ja, das finde ich auch spannend.
Auf der anderen Seite, und das ist natürlich für das Tagesgeschäft entscheidend, werden die Ideen und Konzepte zuerst einmal in einem Innovations- und Experimentierraum, das nennen die Zufall Lab, so weit entwickelt, dass sie Hand und Fuß haben. Da gibt es natürlich auch ein ganz ordentliches Budget und in diesem Jahr liegt das schon bei 3,5 Millionen Euro.
Ja, spannende Geschichte, die ich unseren Zuhörern nicht vorenthalten möchte. Der Link zum Artikel ist in den Shownotes zu finden. Tja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer recht herzlich für Ihr Interesse. Sie können den Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, schicken Sie die gerne an redaktion@dvz.de. Und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.
Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.